Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. An den Mikrofonen begrüßen euch wie immer
Martina Hackt aus der Arbeitsstelle Kirchenmusik und
Katrin Mette aus dem Klosterhof St. Afra in Meißen. Und bevor wir einsteigen in die Folge, noch ein Hinweis: Unser Wochenlieder-Podcast wird Gegenstand eines Promotionsprojektes. Und die Doktorandin, die sich mit unserem Wochenlieder-Podcast und auch mit anderen digitalen Angeboten beschäftigt, würde gern Hörerinnen und Hörer des Podcasts zu einer Online-Gruppensitzung zusammenbringen. Wer Lust hat, daran teilzunehmen, findet in den Shownotes Infos, wo er sich melden kann.
Munter werden, aufwachen, unser Lied trägt das im Titel: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 241. Der Text stammt von Karl Heinrich von Bogatzky. Die letzte Strophe wurde bearbeitet von Albert Knapp. Der Liedtext klingt auf die Melodie von Dir, dir, o Höchster, will ich singen. Und es ist vorgeschlagen als Wochenlied für den 5. Sonntag nach Trinitatis.
Wach auf, du Geist, ihr ersten Zeugen, die auf ihr Mauer als Freude. Tag und Nächte immer schreiben und die Getros in Falten fliegen wie. Ja, ihren Schall die ganze Welt durchdringt und alle Völker Scharen zu dir bringt. O, dass dein Feuer noch warten könnte, o, doch in alle Lande hin. Ach, Herr, gib doch in deine Ernte viel Knechte, die in treue Arbeit stehen. O, Herr, gehört, ach, siehe doch herein, die Welt ist groß, die Zahl der Knechte klein.
Ich mag die Melodie des Liedes sehr, obwohl sie einen großen Umfang hat und daher gar nicht so einfach zu singen ist, finde ich. Aber sie ist irgendwie ruhig und atmend, so würde ich das beschreiben. Nicht langweilig. Und dann gibt es so einen Ausbruch in der vorletzten Zeile, den finde ich richtig aufregend. Mit dem Text habe ich mich ehrlich gesagt bisher noch nie so richtig befasst gehabt und ich war jetzt erstaunt über manches Detail. Zum Beispiel auch, dass es in dem Lied so Bezüge zu einem biblischen Text gibt, der am 5. Sonntag nach Trinitatis als Predigttext vorgesehen ist. Da geht es um eine sehr lange Perikope im 9. und 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Man nennt sie die Aussendungsrede Jesu. Wie geht's dir mit dem Lied, Martina?
Also ich fremble mit dem Lied etwas. Es ist eines der vielen älteren Lieder im evangelischen Gesangbuch, die sich mir aufgrund ihrer, verzeih mir den Ausdruck, etwas angestaubten Sprache nicht unmittelbar erschließen, und ich singe es auch gerade deshalb eher selten. Da kannst du natürlich sagen, ich müsste mich damit befassen. Ja, also wenn ich erstmal so beim ersten Draufflug drauf gucke, da begegnen mir ganz viele Kampf- und Feindesbilder, dann In der ersten Strophe wird von treuen Wächtern geredet, dem Feind entgegengehen. Später soll ich in Satans Reich mit Macht hineinbrechen.
Nein, nicht du, sondern Gott,
ja, oder Gott soll da reinbrechen. Ja. Und dann stellt sich mir die Frage, passt denn das überhaupt noch zu heute? Mauern, Wächter, Erntearbeit. Nichts davon ist mehr selbstverständlich lebensnah, jedenfalls für mich als Städterin. Und natürlich kann ich viele dieser Bilder verstehen, aber sie haben schon ein bisschen was Verklärtes, Märchenhaftes. Und hinzu kommt natürlich auch noch dieser missionarische Absolutheitsanspruch und diese hierarchischen Vorstellungen, die in dem Lied anklingen. Ja, mit der Melodie kann ich auch gut leben. Die ist frisch, die ist beseelt, die singt sich gewissermaßen von selbst. Wenn ich den Text aber jetzt nur von dem Lied habe, ohne diese musikalische Bindung, dann komme ich schon sehr ins Nachdenken. Ist das heute dran? Natürlich ist das eine wichtige Diskussion in unserer Kirche. Kann und soll man dieses Lied oder jenes Lied heute wirklich noch singen? Da geht es auch nicht bloß um die alten Lieder, da geht es auch um neuere Lieder. Es ist eine Qualitätsdiskussion und eine Frage, wie wir unseren Glauben verstehen. Und Menschen antworten darauf ganz unterschiedlich. Ich bin sehr gespannt, wie du mir das Lied öffnest.
Lass uns mal was zum Text dort zusammentragen, zu Karl Heinrich von Bogatzky. Er ist ein Schlesier, er ist Theologe, Dichter, also 411 Lieder hat er verfasst. Er ist einer der erfolgreichsten Erbauungsschriftsteller des hallischen Pietismus. Pietismus, du weißt, das ist so eine innerkirchliche Erneuerungsbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts, die auf den lebendigen persönlichen Glauben und die praktische Nächstenliebe Wert gelegt hat. Geboren ist unser Texter am 7. September 1690 in Jankowa, das liegt in Niederschlesien, und gestorben ist er am 15. Juni 1774. Und zwar ist er gestorben in Halle an der Saale im stattlichen Alter von 83 Jahren. Gucken wir mal auf seine Familie, seine Kindheit. Hab schon gesagt, geboren in Niederschlesien auf dem Gut seiner Eltern. Sein Vater trat früh in den kaiserlichen Kriegsdienst ein und konvertierte zum Katholizismus. Die Erziehung des kleinen Karl Heinrich lag dann hauptsächlich in den Händen seiner Mutter. Die war eine tiefgläubige Christin. Ihr Name lautet Eva Eleonora von Kalkreuth. Ja, und ihr Einfluss schlug sich bei Bogatzky in einer intensiven Gebetspraxis nieder. Er machte wohl viele persönliche Erfahrungen von Gebetserhörungen und das hat ihn dann eben nachhaltig geprägt.
Ja, in seiner Jugendzeit war er schon mit 14 Jahren Page am Hof von Herzog Johann Georg von Sachsen-Weißenfels und später auch Page in Breslau am Hof des Grafen Heinrich des 24. von Reuß-Köstritz, Köstritzer Bier, in einem christlich bewegten, ja, das war ein sehr christlich bewegter Mensch, dieser Graf Heinrich von Reuß-Köstritz. Und der Graf ermutigte ihn auch zum Studium, unterstützte ihn sogar finanziell und er begann in Breslau Jura zu studieren und dann auch Theologie in Jena.
Er besuchte dann Halle an der Saale, bekam dort Kontakt zu den pietistischen Theologen, die dort unterwegs waren, auch zu August Hermann Franke.
August Hermann Franke Stiftung, ja.
Anfänglich war er eigentlich so ein bisschen skeptisch gegenüber dem Pietismus, dem hallischen Pietismus, aber er wandte sich doch dann irgendwie doch sehr deutlich dieser Glaubensrichtung zu und entschloss sich, sein Leben ganz Gott zu widmen. 1715 zog er richtig um nach Halle. Er studierte dann Rechtswissenschaften dort, hörte aber auch theologische Vorträge. Er stand in enger Verbindung zu dem August Hermann Franke, aber auch zu Anton Freilinghausen, das war Frankes Schwiegersohn, und zu anderen Pietisten.
Freilinghausen, ein ganz wichtiger Gesangbuch-Herausgeber.
Genau. Und dann starb eben die Mutter von Karl Heinrich von Bogatzky. Und das führte zum Bruch mit dem Vater, da er sich weigerte, in den Militärdienst einzutreten, was der Vater eigentlich für ihn vorgesehen hatte. Stattdessen entschied er sich 1717 für die Theologie. Er bekam dann ein bisschen gesundheitliche Probleme durch sein intensives Studium und brach 1718 das Studium ab, kehrte nach Schlesien zurück und er war irgendwie zu der Erkenntnis gelangt, dass er nicht geeignet ist für ein Pfarramt. Du, das hat mich ein bisschen an die Biografie von Jochen Klepper erinnert. Er war dann eben als geistlicher Betreuer und Seelsorger tätig, hat zahlreiche adlige Familien betreut, ja, und zum Beispiel auch beim Aufbau eines Waisenhauses in Glaucha geholfen. 1726 heiratete er in Glaucha seine Cousine Barbara von Fels, die durch seinen Einfluss auch eine Bekehrung im Sinne des hallischen Pietismus erfahren hatte. Mit ihr hatte Bogatzky 2 Söhne, die er aber nach dem Tod seiner Frau in andere Familien zur Erziehung gab. Ab 1738 führte er ein unstetes Wanderleben als geistlicher Berater protestantischer Adliger.
Nach dem Tod seiner Frau lebte Bogatzky bei seiner Schwester in Breslau, dann auch am Hof des Grafen von Reuß in Köstritz. Und ab 1740 war er Kammerjunker am pietistischen Hof in Saalfeld. Er übersiedelte 1746 nach Halle und zog in eine freie Wohnung im Waisenhaus ein. Er war ja völlig mittellos.
Ja, deswegen freie Wohnung, also ohne Miete sozusagen. Es war eine Art, also eine barmherzige Tat, dass der dort wohnen konnte in dem Waisenhaus.
Und er hat sich also ganz intensiv mit dem Verfassen erbaulicher Schriften befasst. Das war seine Leidenschaft.
Ja. Und wenn wir jetzt mal gucken auf sein Werk und die Bedeutung seines Werkes, dann kann man sagen, seine Schriften sind geprägt von einem tiefen Glauben und einer großen geistlichen Erfahrung. Ich habe schon gesagt, er hat 411 geistliche Lieder getextet.
Ne? Sehr erstaunlich, das habe ich auch gelesen.
Mhm. Und sein bekanntestes Lied ist eben Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Sein bedeutendstes Werk ist das güldene Schatzkästlein der Kindergottes.
Was für ein Buchtitel.
Ja, aber damals waren die alle so, ne, so ein bisschen blumig. Er hat auch seine eigene Lebensbeschreibung verfasst, 1764, und das ist wohl eine sehr wichtige Quelle, um die Geschichte des Pietismus zu erforschen.
Wenden wir uns der Melodie zu. Sie entstand ursprünglich in Hamburg. Wir kennen keinen Autor, anonym, irgendwie um 1690. Und sie wurde erstmals in Georg Witwes musikalisches Handbuch geistlicher Melodien veröffentlicht. Sie trug damals aber den Namen Dir, dir, Jehova will ich singen. 1704, etwas später, wurde die Melodie in Johann Anastasius Freilinghausens, die hatten wir ja gerade bei der Biografie von Bogatzky schon, in seinem geistreichen Gesangbuch erweitert und aufgenommen und erhielt dort die heute bekannte Form. Sie wurde mit dem Text von Bartholomäus Graselius verbunden und der Text hieß damals Dir, dir, Jehova will ich singen und wurde später verändert. Im 20. Jahrhundert wurde aus dem Wort Jehova O Höchster ersetzt. Also Dir, dir, O Höchster will ich singen. Und das ist auch die heute gebräuchliche Fassung. Eigentlich wurde der Text von Bogatzky vor 1690 auf eine andere Melodie gesungen. Welche das war, habe ich aber nicht rausbekommen. Es gibt leider dazu nur ungenaue Angaben und Quellen. Mehrere hymnologische Quellen geben an, dass die Melodie hieß All Ehr und Lob aus dem Straßburger Kirchengesangbuch um 1541. Mehr weiß ich auch nicht dazu. Jedenfalls wissen wir aber, dass sie sich sehr bald 1690 mit dieser Melodie von Dir, dir, O Höchste oder Dir, dir, O Jehova will ich singen verbunden hat.
Worum geht's im Text? Ursprünglich hatte das Lied volle 14 Strophen. Die wurden aber so gut wie nie alle abgedruckt, sondern immer eine Auswahl und zudem in einer bearbeiteten Fassung. Bearbeiter war der Pfarrer, Dichter und Hymnologe Albert Knapp.
Heute hat sie 8 Strophen in unserem Gesangbuch. Mhm. Ich habe mich mal kundig gemacht. Der Albert Knapp war nicht nur Lieddichter und Pfarrer, sondern der gründete 1837 auch den ersten deutschen Tierschutzverein. Für ihn war Tierschutz kein Nebenthema, sondern ein Ausdruck christlicher Verantwortung für die Schöpfung. Ist doch interessant, was man so nebenbei mit erfährt.
Ja, heute im EG hat das Lied 8 Strophen und ist relativ nah am Original, obwohl auch hier Bearbeitungen Knapps erkennbar sind. Schauen wir mal in die einzelnen Strophen hinein. Strophe 1, Martina, liest doch mal vor.
Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen, ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und aller Völker Scharen zu dir bringt.
Der Anfang des Liedes erinnert an den Anfang eines anderen, heute vergessenen Liedes. Das stammt von August Hermann Francke, dem berühmten Hallenser Pietisten und Gründer des Hallischen Waisenhauses, den Bogatzius erkannte und verehrte. Der Francke hat 1702 ein Lied geschrieben, das mit den Worten beginnt, Wach auf, du Geist der treuen Zeugen. Mhm. Also nicht der ersten Zeugen, sondern der treuen Zeugen. Ja, und Der Bogatzki erinnert hier an die Anfangszeit des Christentums, die uns im Neuen Testament ja geschildert wird als Phase großer charismatischer Begeisterung. Denk an das.
Wunder, ja.
Genau. Und als Zeit großer missionarischer Erfolge, als Zeit der Gütergemeinschaft, alle teilten ihr Hab und Gut miteinander, heißt es da in der Apostelgeschichte. Und an diese Zeit will Bogatzki anknüpfen. Den Geist dieser Zeit ruft er herbei. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und er beschreibt detailliert und bildreich, was diese Zeugen ausmacht. Ja, sie stehen auf der Mauer, sie sind treue Wächter. Da ist das Treu von Franke. Mhm. Sie stellen sich dem Feind entgegen. Sie rufen Tag und Nacht und zwar so laut und durchdringend, dass es die ganze Welt ja durchwallt, durchwabert und Völker dazu bewegt, sich dem Geist zuzuwenden. Und da wird auch klar, dass der Geist der ersten Zeugen, damit meint Bogatzki den Heiligen Geist. Ich habe erst gedacht, der meint sowas wie den Zeitgeist. Ja, die Einstellung der ersten Christen. So, wir reden ja auch vom Geist der Weihnacht, ne? Und wir meinen dann, was das Fest so prägt. Aber das meint er nicht. Es ist wirklich hier im Sinne des Heiligen Geistes gemeint, also der Holy Spirit sozusagen, ne? Ich habe dir jetzt mal kurz so diesen Inhalt der ersten Strophe nochmal paraphrasiert. Du hast es ja auch schon angedeutet, das ruft schon auch Fragen hervor, ne? Was ist das für eine Mauer, auf der die Zeugen da stehen, habe ich mich gefragt. Wer ist der Feind, der da, dem man sich entgegenstellen muss? Ich sag dir mal, wie ich es mir jetzt zusammengereimt habe. Ich vermute, der Bogatzki hat also eine Stadt vor Augen. Es geht also um eine Stadtmauer. Er spricht in Strophe 6 ja auch von Toren und wahrscheinlich ist doch Zion gemeint, ne? Also der Berg, auf dem und um den herum die Stadt Jerusalem gebaut ist. Es geht also hier um Jerusalem als Sinnbild für die christliche Kirche. Und das ist ja durchaus eine verbreitete Vorstellung im Christentum.
Ja, da fällt mir gleich ein, Tochter Zion, freue dich. Oder das Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme, da kommt ja dann vor, Zion hört die Wächter singen.
Genau, und da ist ja Zion auch die Kirche, ja, ne? Und nicht, also quasi nicht die wirkliche Stadt. Unter der Strophe hier, in unserem Wochenlied ist auch eine biblische Quelle angegeben, Jesaja 62. Und das passt, denn dort steht, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Mhm. Also da haben wir auch dieses Motiv, durchgängig wird gerufen.
Und wer ist der Feind?
Ja, das war meine zweite Frage. Danke, dass du nochmal daran erinnerst. Ich denke, in Bogatzkis Vorstellung ist der Satan der Feind. Ja, der wird dann auch ja nochmal ausdrücklich, hast du auch schon gesagt, in Strophe 4 erwähnt.
Lass eilends Hilf uns widerfahren und brich in Satans Reich mit Macht hinein.
Wir sind noch bei Strophe 1. Und ich möchte noch eine Beobachtung mit dir teilen, weil die das ganze Lied prägt. Es geht Bogatzki nämlich um die Mission der ganzen Welt. Auch das hast du schon gesagt, Martina. Er zielt so ins Universale, ne? Also ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt, heißt es in Strophe 1 und weiter. Und aller Völkerscharen zu dir bringt, also alle Völker. Er will, dass alle Menschen aus allen Ecken der Welt für den Glauben entbrennen und sich dem Heil zuwenden, dass es im Glauben an Jesus Christus gibt.
Das wird aber nicht nur in der ersten Strophe deutlich, sondern es geht auch in den anderen Strophen weiter. Strophe 2 lese ich mal. O, dass dein Feuer bald entbrennte, o, möchte es doch in alle Lande gehen, alle Lande. In Strophe 3 kommt die Zeile vor, o, siehe, wie an allen Orten sich deine Kinder Herz und Sinn bewegt. Strophe 4, o breite Herr, auf weitem Erdenkreis dein Reich bald aus zu deines Namens Preis.
Ja. Bogatzki denkt groß, alle Welt soll sich der Kirche anschließen und er will, dass das schnell geschieht. Ich finde, das wird vor allen Dingen in der 5. Strophe sehr deutlich, denn die ist voller Ausrufezeichen. Ich lese mal vor. Ach, dass die Hilf aus Zion käme. O, dass dein Geist, so wie dein Wort verspricht, dein Volk aus dem Gefängnis nehme, o, wird es doch nur bald Vorabendlicht. Ach, reiß, o Herr, den Himmel bald entzwei und komm herab zur Hilf und mach uns frei. 4 Ausrufezeichen, 3 O's, 2-mal das Wort bald in dieser Strophe, das ist doch sehr drängend so.
Es erinnert mich auch an andere Lieder, die so beginnen mit diesem O-Ruf, O Heiland, reiß die Himmel auf.
Ja, das ist auch so ein drängendes Sehnsuchtslied.
In der 5. Strophe sehe ich gerade, heißt es, O wird es doch nur bald vor Abendlicht. Aber das verstehe ich nicht.
Also ich denke, dass das der Abend der Welt ist, also der Weltuntergang sozusagen. Dazu muss man wissen, im Pietismus war die Vorstellung verbreitet, dass wir in der Endzeit leben, dass also das Ende der Welt und die Ankunft von Gottes neuer Herrschaft ganz nahe sind. Johann Albrecht Bengel oder auch der Herrnhuter Pietismus waren, soweit ich weiß, Vertreter dieser Ansicht. Mhm. Ich möchte jetzt nicht das ganze Lied durchgehen. Wir haben ja auch schon überall mal reingegriffen. Ich will nur erwähnen, dass die biblischen Haftpunkte im Text sehr stark sind. Also es gibt wirklich viele biblische Bezüge. Mal so eine kleine Auswahl. Strophe 1, das haben wir schon angeschaut, greift eine Stelle aus dem 62. Kapitel des Jesaja-Buches auf. In Strophe 2 klingt Matthäus 9 an, die Aussendungsrede Jesu habe ich vorhin schon erwähnt, die auch einer der Predigttexte an diesem Sonntag ist. In Strophe 5 kann man wieder Jesaja heraushören. Ach, reiß, o Herr, den Himmel bald in zwei, formuliert Bogatzki. Und bei Jesaja lesen wir am 63. Kapitel, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Das ist auch die biblische Vorlage übrigens für O Heiland, reiß die Himmel auf. Und Strophe 6 beginnt mit der Bitte, ach, lass dein Wort recht schnelle laufen. Und das bezieht sich auf einen Vers aus Psalm 147.
Gott sendet seine Rede auf die Erde, sein Wort läuft schnell.
Ich glaube auch mal ein Buch, das so hieß, ne?
Das Wort läuft, ja, hieß das.
Genau.
So ein Kinderbuch mit biblischen Geschichten, also die biblischen Kerngeschichten.
Ja. Ja. Ein großes Thema bei dem Lied ist übrigens das Verhältnis zu unseren jüdischen Glaubensgeschwistern.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da steht ja in Strophe 6 der Satz, ja, wecke dein Volk Israel bald auf.
Ursprünglich lautete die Formulierung sogar, ja, wecke doch auch Israel bald auf. Das ist jetzt schon ein bisschen besser im aktuellen Gesangbuch, weil es da heißt, dein Volk, ne?
Also Israel ist Gottes Volk.
Ja, wecke dein Volk Israel bald auf, genau. Aber man wird natürlich immer noch fragen können, ob wir das noch so vertreten wollen, dass Israel missioniert werden muss. Ich schließe mich da lieber dem Neutestamentler Jens Schröter an, für den ich übrigens einmal kurz als Hiwi gearbeitet habe. Grüße gehen raus. Jens Schröter sagt zu dem Thema, es gibt einen je eigenen, der jeweiligen Glaubensüberzeugung entsprechenden Ort von Christentum und Judentum innerhalb der Verheißungsgeschichte Gottes.
Mhm. Spannend, viel. Jetzt atmen wir mal durch, seufzen und gucken, was es Spannendes zur Melodie zu sagen gibt. Ich ordne sie mal so musikhistorisch ein bisschen ein. Also sie ist so wirklich, gehört in die Frühzeit des Pietismus, das hört man auch. Die ist weniger festlich und barock als viele lutherischen Choräle des 17. Jahrhunderts. Eher innig, beweglich und auch sehr persönlich. Pietismus ist ja auch mein persönliches Jahr. Und das passt, finde ich, ganz gut zu diesem Text. Was macht sie aus? Viele größere Tonsprünge an den Zeilenanfängen, gleich am Anfang. Na, na, wach auf.
Eine Quarte.
Eine Quarte, tatü, tata. Ganz belebt, wie ein Weckruf. Komm in Bewegung. Dann bewegt sich die Melodie nach dem Start teilweise schrittweise, springt aber auch immer wieder nach oben und unten, meistens auch mit diesen Quartsprüngen irgendwo an den Beginn von Zeilen. Und wir steigen wirklich zunächst, gehen wir erstmal runter bis zu dem B, also na, na, da kommt dieser Quartsprung, dann gehen wir erstmal abwärts, um dann von ganz tief unten über eine ganze Oktave mit einer großen Atempause in der zweiten Zeile nach oben aufzusteigen. Also das ist für mich sowas wie bildlich umgesetzt auf einen Berg klettern, ja. Und es passt doch auch, wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treuer Wächter stehen. Das ist ja irgendwie drüber, die müssen ja einen Überblick haben. Im zweiten Teil nach der Wiederholung verstärkt sich dieses Erheben in der Melodie. Die Melodie springt nämlich komplett in eine neue Lage und die ist natürlich höher als die vorhergehende. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist man wirklich oben angekommen und man steht da oben und weit halt das Echo, so ruft die Melodie in höchsten Tönen, das passt ja so gut zu der Textintention, ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt. Die Spitzentöne werden erreicht, die sind auch wirklich richtig hoch. Hier ist es ein S notiert im evangelischen Gesangbuch. Das ist wirklich so mit das Höchste, was man singen kann im Gemeindegesang mit unseren herzigen Stimmen. Ja, und dann laufen wir bei Und aller Welt in Scharen zu, der bringt abwärts aus dieser hohen Lage und kommen wieder an, aber nicht ganz unten, wo wir begonnen haben, sondern in der Mittellage beim B. Das war der Zielpunkt des ersten Quartsprungs. Das erste Mal, du bist doch jetzt geweckt, Katrin. Du musst nicht nochmal ganz von unten anfangen. Das ist eine Form eines typischen Chorals in der klassischen Barform. So sagt man AAB, also erster Stollen, A, dann Wiederholung und dann ein längerer Abgesang. Und die Melodie hat etwas Lebendiges, Werbendes in einer Dur-Tonalität. Ich finde, sie klingt nicht nach Kampfansage, so wie der Text ist eher formuliert, sondern für mich ist das eher mehr so eine fröhliche Gebetsmelodie. Ich finde auch, dass sie musikalisch die Schärfe des Textes ein bisschen abmildert. Mm. Meine Theorie, die Melodie evangelisiert weniger als der Text. Mm. Und nett gesungen wirken auch bestimmte Kampfbegriffe und dieser Missionspathos des Liedes auch irgendwie deutlich mitfühlender, zarter, abgemilderter. Vielleicht geht es deshalb, dass ich diesen Text gut singen kann, aber wenn ich jetzt sprechen müsste in einem Gebet, würde ich schon Schwierigkeiten bekommen. Das Lied steht zum Schluss im Gesangbuch als Eröffnungslied in der Rubrik Sammlung und Sendung. Finde ich interessant, dass das Eröffnungslied geworden ist. Ich würde mich sehr gerne mit den Gesangbuchmachern unterhalten, warum das dieses Leitlied geworden ist.
Ich denke, das war früher viel populärer als heute. Also, ja.
Man könnte es auch der Rubrik Gottes Wort zuordnen. Und tja, mein Fazit ist, ich werde es nicht zu meinen Lieblingsliedern zählen. Aber das liegt auch wirklich dran, dass es eine Frömmigkeitswelt ist, die nicht zu mir passt, die nicht meine ist. Ich höre schon zwischen den alten Worten eine Bitte, die wirklich auch heute gerufen werden muss, gesungen werden muss, dass Gottes Geist Menschen bewegt, ermuntert und in Bewegung setzt. Also ich würde sagen, ich kann nicht jede Zeile des Liedes mit unterschreiben, aber das geht mir bei anderen Liedern auch so, auch bei neueren Liedern, dass ich nicht bei allem mit kann und trotzdem kann ich das Lied mitsingen. Manchmal genügt es, einfach sich daran zu reiben und dabei entdecken, was das Lied noch zu sagen hat. Das ist ja auch ein Ziel unseres Podcasts. Wir legen nicht einfach schnell weg, sondern wir öffnen wirklich jedes Lied würde und respektvoll und gucken ganz tief rein. Und unsere Schlüsse sind ja auch nicht allgemeingültig. Das sind unsere Rückschlüsse, die wir ziehen. Unsere Hörerinnen und Hörer können das ganz anders sehen.
Genau. Und wenn ihr das ganz anders seht, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns. Bald hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Tschüss, macht's gut.